Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Ja, guten Abend, lieber Sören.
Guten Abend. Hallo Philipp.
Es freut mich, dich wiederzusehen. Für alle, die es nicht wissen, man kann ja auch mal ein bisschen so Hintergrundwissen teilen. Die Folge, die ihr jetzt vor ein, zwei Wochen jetzt gehört habt, mit Elisabeth Scharfenberg, die Aufnahme war gestern Abend. Wir sehen uns heute schon wieder.
Genau, nach langer Pause, muss man auch mal sagen. Also wir haben uns gefühlt das Jahr noch gar nicht gesehen und sehen uns jetzt plötzlich jede Woche mehrfach.
Ist kaum auszuhalten eigentlich.
Ist kaum auszuhalten, ist wie früher.
Seitdem ich weiß, dass du so alt bist, dass du die Westbahn-Proteste mitbekommen hast, fällt mir das eh nochmal schwerer. Aber du siehst besser aus als gestern. Also du scheinst die Influenza jetzt wirklich so langsam gecovert zu haben.
Ja, ich fühle mich auch deutlich besser. Ja.
Ein Traum. Was ich schon immer mal fragen wollte, so ein schnarchst du?
Angeblich ja. Ich hör das ja selber nicht, aber ich weiß immer nicht, ob das stimmt. Ich glaub's ja nicht. Ich schnarr ja nicht. Aber angeblich ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Passierte Kost. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der uns in den Schlaf entführen wird.
Genau, wir freuen uns sehr, Dr. Michael Feld hier bei uns zu haben. Als Arzt und Schlafexperte bringt er eine Fülle an Erfahrung und Wissen mit, um uns mehr über die Bedeutung des Schlafes und mögliche Lösungen für Schlafprobleme zu erzählen.
Denn eines steht fest, Schlaf ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens, sondern gleichzeitig auch ein Bereich, der oft vernachlässigt wird. Lasst uns gemeinsam herausfinden, warum guter Schlaf so wichtig ist und wie wir alle zu einer besseren Nachtruhe finden können.
Lieber Dr. Feld, hallo, herzlich willkommen. Wer sind Sie?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Michael Feld, 53 Jahre alt schon und bin Allgemeinarzt und Schlafmediziner mit einer Praxis in Frechen bei Köln. Wir machen das schon eine ganze Ecke und wir kümmern uns um alles rund um Schlaf. Eine Durchschlafstörung, Schnarchen, Atemaussetzer, Albträume, das volle Schlafprogramm.
Cool. Können Sie uns direkt ein bisschen mehr über Ihren beruflichen Werdegang erzählen und vor allen Dingen, wie Sie zu einem Experten für Schlaf geworden sind? Also ich bin ja auch ein Experte für Schlaf, glaube ich, aber das auf einem anderen Weg.
Ich bin tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe in Köln Medizin studiert und nachdem ich das dann da endlich hinter mich gebracht hatte, diesen langen Weg, hatte ich die Schnauze voll von dieser hässlichen Stadt und bin dann, habe im Internet, auf der Internetseite vom Arbeitsamt eine Stelle ausgeschrieben, gesehen, Nordseeklinik Sylt. Und dann dachte ich, boah, das ist ja unfassbar. Geil, ne? Da kannst du vielleicht ja. Mal echt mal so. Und dann war das da echt sexy. Die Klinik liegt direkt so hinter den Dünen. Wo ich, am Tag der Vorstellung hat es da geregnet, da kriegt man direkt Depressionen. Aber am nächsten Tag kam die Sonne raus und dachte ich, hier bleibst du jetzt. Und dann habe ich da so eine Stelle in der inneren Medizin gemacht. Und die hatten ein Schlaflabor. Und ich wusste aber gar nicht, was das ist. Ich hatte das noch nie gehört, dass sowas gibt. Und brauchten einen, der es macht. Und dann bin ich da sozusagen zufällig reingeschlottert. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist relativ interessant, weil man in diesen Schlaflabors oder in der Schlafmedizin den Leuten sozusagen beim Schlafen zugucken kann. Also wir sehen jetzt in den Schlaflabors.
Nörgeln weniger dann, oder? Hm? Die Patienten nörgeln weniger, wenn sie schlafen.
Ja, die halten die Klappe, ne? Das ist ja das, was der Anästhesist so mag. Ja, der Narkosearzt kennt ja nur schlafende Leute, ne? Ja, da Angst vor den Wachen. Kennen Sie den Witz? Woran kann man einen Chirurgen, einen Urologen und einen Narkosearzt unterscheiden?
Ah.
An den OP-Schlappen. Der Chirurg hat Blut drauf, der Urologe Pippi und der Anästhesist Kaffee. Naja, und dann konnte man aber so, und dann bin ich irgendwann, musste ich von der Insel runter, weil es zu eng wurde. Und dann habe ich mich irgendwann hier niedergelassen mit einer Privatpraxis und dachte, du musst irgendwas machen, was die anderen nicht machen. Und dann kam mir dieser Schlaf zurück. Und da muss man halt so ein paar Prüfungen machen, muss dann wirklich bei der Ärztekammer auch nochmal so antreten, damit man das auch fundiert macht. Und was wir halt machen, was auch in den 350 Schlaflabors in Deutschland passiert, ist, dass wir die Leute verkabeln am Abend. Dann kriegst du lauter Gurte und Elektroden und Messsensoren an. Siehst wirklich total spooky aus, wie so ein Bombenleger. Aber wir können dann sehen, zum Beispiel, wie tief schläft einer. Wann träumt der? Wir können leider nicht sehen, was sie träumen. Das, ich sage dann manchmal zu den Patienten, wem soll ich denn die CD mit ihren Traumbildern geben? Dann kriegen die immer Angst. Aber wir können sehen, wann sie träumen zum Beispiel, weil wir diese REM-Phasen sehen können, diese Rapid Eye Movements. Wir können zum Beispiel sehen, wie die Augen dann zucken und dann sehen wir, ah, jetzt träumt der bestimmt. Oder wir sehen dann eben, wie ist der Herzschlag? Ist der zu schnell? Ist der zu langsam? Kriegt der Aussetzer? Und wir sehen vor allen Dingen eben die Atmung. Schnarcht einer, wir können die Lautstärke messen und das ist dann teilweise wirklich beeindruckend, mit welcher Dezibelzahl abgesägt wird in deutschen Schlafzimmern. Und wir sehen dann eben auch, wenn die Atmung stehen bleibt, weil die Zunge in den Rachen fällt, Apnoen oder Beinzuckungen und so. Und so kannst du relativ spannend einfach den Schlaf mal analysieren, weil der ja normalerweise in keiner Check-up drin vorkommt, weil es halt in der Nacht ist. Ja, wenn du in eine Praxis gehst, es wird alles Mögliche am Tag gecheckt, also EKG und Blut und Lunge, und das kannst du alles am Tag machen. Aber die Nacht mit ihren ein Drittel des Tages, mit diesen 8 Stunden Batterie-Akku-Aufladung, die wird normalerweise eben nicht mit abgecheckt. Dabei passiert aber da eben ganz viel. Da werden Zellen repariert, da werden Organe, also da wird alles Mögliche aufgebaut und wieder hergestellt, was du am Tag brauchst, um zu funktionieren. Ja, und das machen wir jetzt aus der Praxis seit 15 Jahren. Wir machen das alles mobil, brauchst also nicht im Schlaflabor, betreuen aber auch ein Schlaflabor. Diese mobilen Messungen gehen meistens nur im Privatbereich oder wenn du selber zahlst. Leider ist es im gesetzlich versicherten Bereich so, da musst du noch in ein Schlaflabor. Ja? So und so machen wir das.
Mhm. Was müsste jetzt ein Privatzahler, also wenn jetzt jemand zuhört, gesetzlich Krankenversicherte, sagt, ist mir egal, ich zahle es selber, das ist mir wert, zu Hause lasse ich mich anklemmen?
Ja, wir sind schon so roundabout 500 Euro muss man da rechnen, aber dafür hast du natürlich auch ein riesen Setup an Informationen und kannst. Wir haben halt relativ viele Selbstzahler auch, die einfach schon überall waren. Also was ganz häufig ist, ist eben mit hartnäckigen Ein- und Durchschlafstörungen oder mit einer enormen Tageserschöpfung, wo du überall schon gecheckt, die haben schon 1000 Blutabnahmen und jeder hat schon den Selenspiegel bestimmt und denen 7 Millionen Infusionen reingeballert zu 15.000 Euro. Und er ist aber immer noch müde. So. Und dann lohnt sich das manchmal. Und da muss man sagen, da sind die Leute auch bereit, dass dann, weil das für uns relativ aufwendig mit der Verkabelung, dann sitzt du da stundenlang dran und analysierst das. Und dann kannst du aber auch endlich mal, also was das Entscheidende, warum man das überhaupt auf sich nimmt, ist, dann können wir sagen, warum du nicht schläfst oder warum du müde bist, weil wir das sehen. Du kannst halt sehen, ist diese Schlafstörung nervlich oder ist sie körperlich? Weil das kriegst du sonst nicht so gut raus. Ja, wenn einer von Ihnen jetzt zu mir kommt und sagt, hör mal, ich bin immer so müde, werd nachts immer wach. Dann kann ich zwar eine Ahnung haben, ist es jetzt eher nervlich oder körperlich, aber ich weiß es nicht. Und deswegen ist es in der Medizin schon manchmal wichtig, dass du irgendwann mal was misst. Wenn einer von Ihnen jetzt jahrelang Rückenschmerzen hat und keiner macht mal irgendwann eine Aufnahme, dann stimmt ja auch was nicht.
Ja, okay, das leuchtet ein. Das stimmt.
Sehr, sehr spannend. Wollen wir gleich mehr zu erfahren, aber ich will jetzt mal, bevor das irgendwie komplett in Vergessenheit
ausartet.
Genau, ich will noch mal kurz anknüpfen.
Oder Sie einschlafen.
Nein, davon bin ich weit entfernt.
Dann würden wir hören, ob du schnarchst, auf jeden Fall.
Jetzt. Nee, Köln zählt jetzt nicht so zu ihren Lieblingsstädten. Frechen bei Köln, man hört's nicht. Man hört ja nicht, dass sie irgendwie aus Frechen oder Umgebung kommen.
Wie rede ich denn mit, habe ich schon Dialekt?
Nee, eben nicht.
Ach so, ich bin hier auch nicht geboren, aber ich bin hier, seit ich 2 bin, aufgewachsen. Ich könnte Kölsch jetzt, also ich könnte das machen. Ich würde mich aber so ein bisschen profan fühlen, ja. Das kann man im Karneval, kann man das so bringen,
Verstehe ich, aber, ein Bützchen links, ein Bützchen rechts und so, ja, das ist. Ja. Okay, also das heißt schon.
Ich benehme mich extra für Sie.
Das ist, hätte, ja.
Sie reden ja auch kein Bayerisch, obwohl Sie am Tegernsee wohnen.
Ich komme ja auch aus Köln.
Ja?
Ach so. Ja, ich habe auch in Köln studiert tatsächlich.
Was denn?
Wissenschaft an der Kato.
Ah, an der Kato. Katowice.
Nee, nicht ganz.
Ja, zu dritt hat es ja nochmal so eine größere Dynamik als zu zweit. Ne?
Oh ja.
Das stimmt.
Das liegt aber am Typus. Ich hatte auch schon Interviews zu dritt, da merktest du, die zwei haben sich überhaupt nicht verstanden.
Ja, okay, bei uns ist immer eher, wir brauchen manchmal schon gar nicht mehr sprechen, was im Podcast blöd ist, dass wir uns dann blind verstehen und keiner weiß, worum es eigentlich geht.
Ja, und der dritte ist gar nicht mehr vonnöten.
Ach, Gast.
Gast, genau, irgendwas war da.
Da fragt auch mal den Gast was.
Ja, hellhörig, ich bin ja sehr hellhörig bei Sylt geworden. Ich habe schon 2 Aufnahmen hier für diesen Podcast von Sylt aus dem Urlaub gemacht.
Ja? Ja. Ja, das ist schon schön. Ich meine, das Wetter muss halt ein bisschen mitspielen, aber es ist eine sehr besondere Insel mit einer besonderen Licht, mit einer besonderen Luft. Da werden natürlich die Norderney oder Jüst-Fans jetzt hier ausrasten, aber die können da alle nicht mithalten. Ja. Das ist schon die Königin da.
Ja. Wie lange waren Sie da?
4 Jahre oder so. Und fahre aber jetzt immer wieder hin. Hab auch nie, es hat mich nie aufgehört zu verfolgen, dass ich jetzt hier wieder im Rheinland harre. Nur man muss natürlich realistisch sein, wenn du jetzt irgendwie wenn du jetzt eine berufliche Existenz, das musst du dann auch schon wollen, dass du dann da oben die ganze Zeit bleibst. Ne? Es wird ja irgendwann eng.
Aber Sie haben auch ein Buch geschrieben, ne? Sylt, die Gesundheitsinsel.
Ja, Sylters Gesundheitsbuch, tatsächlich. Weil mich das wirklich immer, 2012 oder so, weil mich das wirklich, du hast da eine besondere, also jetzt nur ein Beispiel, ne? Wenn man am Flutsaum da spazieren geht, ne, an dem Meer, du hast ja da 40 Kilometer breiten weißen Sandstrand und wenn die, das ist ja zum Beispiel auch anerkannter Kurort für Lungen und Haut, ne? Und die Lunge hat zum Beispiel, wenn du jetzt chronische Bronchitis hast, ne, hast jetzt schön hier da 400 E-Zigaretten heute noch da durchgezockt, wie ich da eben gesehen habe, und du bist immer nur am Husten morgens, ne? Dann, die, wenn du da spazieren gehst an dem Meer, die Tröpfchen, die sind so fein verstäubt durch die natürliche Brandung, das kann kein Zerstäuber der Welt, kann so feine Tröpfchen herstellen wie diese Nordseebrandung.
Ja.
Und dann sind auf diesen Wasser, Salzwassertröpfchen noch kleine schwefelhaltige Bakterien, man nennt das Aerosole. Das heißt, das hilft dir wirklich sozusagen wie eine Art natürliches Antibiotikum, deinen Schleim besser loszuwerden, tiefer zu atmen. Das ist jetzt nicht nur seelisch schön da, das hat auch tatsächlich körperlich für bestimmte Erkrankungen echten Wert. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt nichts für Weicheier. Also wenn du so ein Ostsee-Heini bist, ja, so mit hier Plitscher-Platscher, ne, so, dann gehst du besser nicht dahin, weil dieses Reizklima kann auch manche Leute wegboxen. Ja. Also bei Herzpatienten ist es zum Beispiel oft zu belastend. Und die ersten paar Tage kann es dir auch schlechter gehen, je nachdem, was du hast. Aber ist halt auch geil da, ne?
Ja, also passiert mir Gott sei Dank nie. Wir haben einmal alternativ Ostsee irgendwie ausprobiert und haben gesagt, nee, das, also irgendwie ist falsch. Wir wollten ja ans Meer und nicht hier irgendwie an so einen kleinen Tümpel.
An so einen See oder
an so. An so einen See, genau, ja. Also ein, zweimal im Jahr sind wir seit 6 Jahren, 7 Jahren, glaube ich, sind wir immer auf Sylt. Ja.
Ja.
Das muss schon sein. Und das ist tatsächlich so. Also alleine diese Seeluft da oben ist einfach unfassbar. Und Sylt bietet halt alles. Von Natur, man kann stundenlang spazieren gehen, niemanden treffen. Man kann aber eben auch nach Kampen und sich irgendwie die High Society angucken und kopfschüttelnd durch die Gegend laufen.
Und was viele nicht wissen, viele denken, das wäre eine reine Schickimicki-Insel. Übers Jahr gesehen sind mehr Gore-Tex, Jackenträger, Muschelsammler und Öken auf der Insel als jetzt Ferrari und zurückgegelte Haare und so Typen.
Absolut.
Ja. Und da gibt's ja auch noch ganz viele mutterkierten Kurheime, viele Kurkliniken, einfach weil das fällt hinten so ein bisschen runter, dass das eben nicht nur Schickimicki und Promi-Insel ist, sondern dass das wirklich auch immer noch ein hochfrequentierter Kurort ist.
Richtig.
Diese Nordseeklinik, da wo ich zum Beispiel war, die ist ein normales Krankenhaus für die Insel. Es war auch eine große Reha-Klinik für Hautkrankheiten, Lungenkrankheiten und so weiter.
Ja. Ist spannend. Ich war noch nie auf Sylt. Sören hat mir immer wieder positiv davon berichtet, aber das...
Naja, sie sind ja schon in so einer schönen Gegend. Was sollen sie da weg?
Mal schauen. Also, das ist...
Vielleicht fahren wir mal zusammen, Philipp.
Weil die Bayern da auch gerne hinfliegen, ne? Es gibt auch Flüge direkt von München. Ne? Für ein Wochenende mal so.
Treffen wir uns da mal?
Die Clique, die gern den Tegernsee bereist, sind auch so Sylt-Typen.
Ja, ich wollte eigentlich Friedrich Merz mal fragen, ob er mich auf dem Rückweg vom Tegernsee
mitnimmt, im privaten
Jet. Ob der mich vielleicht mitnehmen könnte, ja.
Ja.
Könntest du auch Frau Baerbock fragen, ob das Flugzeug eh alleine fliegt oder so.
Ja, können wir auch noch ein bisschen Trampolin springen zusammen. So, also mal jetzt zurück zum Schlaf. Das war, also wir haben eben erfahren, was gemessen wird und warum es wichtig ist, an einem gewissen Zeitpunkt mal was zu messen. Was kommt denn typischerweise raus? Gibt's da so ein paar signifikante Ursachen für Müdigkeit am Tag oder?
Ich sag mal so, es gibt so zwei große Hauptgruppen an Störungsbildern, die wir sehen. Und das, was mit Abstand das meiste sind, wirklich schlafbezogene Atmungsstörungen, das ist Schnarchen und Schlafapnoe. Und das ist das, was meistens auch rauskommt, dass wir irgendwie sehen, der kriegt nachts nicht so richtig Luft oder er macht da riesen Krach. Die zweite große Gruppe sind wirklich Ein- und Durchschlafstörungen, wobei man also jetzt bei uns ehrlicherweise sagen muss, die Anzahl der nervlich Schlafgestörten hält sich im Rahmen gegenüber denen, die sozusagen, wo wir was Organisches finden. Also ich glaube, wenn man jetzt draußen auf der Straße Leute fragt, was glaubst du, wie verteilen sich Schlafstörungen auf Psyche und Körper, dann würden die meisten sagen, ja, ist immer der Stress die Psyche. Ehrlicherweise, wenn man anfängt zu messen, sieht man, dass es doch mehr körperlich ist, zumindest mit. Und ich sage mal zu den Leuten, stellen sich vor, ihr Schlaf ist ein Haus, ja? Und es wackelt irgendwie. Und jetzt kommt der kluge Bauingenieur, der würde, wenn die Hütte wackelt, zunächst versuchen, den Keller zu sanieren, Weil wenn es da schon wackelt, brauchst du oben gar nicht anfangen. Und beim Schlaf ist eindeutig, man sagt, Atmung ist der halbe Schlaf. Das hat was damit zu tun, dass unser Rachen, wo die Luft durch muss, eine Kompromisslösung vom lieben Gott ist. Das ist ein enger Muskelschlauch, mit dem wir essen, sprechen, schlucken. Und die Sprache, die geht nur, weil das elastisch schwingen kann. Der früher, vor 400.000 Jahren, war da noch Knorpel. Ja, wenn wir jetzt vor 400.000 Jahren, wir drei, würde keiner von uns schnarchen. Wir können aber den Podcast nicht machen, wenn wir nicht sprechen könnten, sondern nur Viren oder Grunzen. Und durch den Spracherwerb ist der Knorpel runtergewandert und ist es nur so, jetzt war der Mensch aber vom lieben Gott eigentlich nur bis zu maximal 35 überhaupt geplant. Ja, bis vor 300 Jahren warst du dann tot. Zahninfektion, der Tiger, irgendwie Fressfeind, die Alte hat dir aufs Maul gehauen. Puff, warst du weg. Und bis 35 ist auch bei den meisten Menschen nachts der Rachen noch elastisch und offen. Da ist kein Schnarchen, kein nix. Aber dadurch, dass wir durch unsere Zivilisation deutlich älter werden, als wir je geplant waren, hast du irgendwann allein aufgrund deines Lebensalters erschlafft das nachts, weil das wirklich ein ganz enger Muskelschlauch neu ist. Und in dem Moment, wo wir drei jetzt einschlafen würden, erschlaffen unsere Muskeln, weil sonst kannst du nicht schlafen. Wenn die, also Muskelerschlaffung ist eine Grundvoraussetzung für das Gehirn, um zu schlafen. Und dann tut es aber auch im Rachen eng werden. Und dann ist es ein Unterschied von kleinen Millimeterchen, ob die Luft ungehindert durchgeht, ob du schnarchst oder ob du so einen Verschluss hast und dann eine Apnoe kriegst. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, zu gucken, kriegt der oder diejenige nachts genug Luft. Wir haben zum Beispiel auch ganz viele junge Frauen, die kommen, die können noch einschlafen, die wachen dann nachts 10-mal auf, sind tagsüber total dünnhäutig gereizt, genervt und denken, oh, die Hormone. Ja, die haben schon 2000 Hormonabnahmen, Hormontherapien. Wenn wir dann messen, dann sehen wir, dass die auch flacher atmen. Die machen nur nicht so einen Krach, die Mädchen. Die verraten sich nicht, wie wir Jungs durch lautes Schnarchen, sondern die bleiben leise, haben aber trotzdem eine zu flache Atmung. Den machen wir dann zum Beispiel solche Schnarcherschienen. Das sind so wie doppelte Knirscherschienen. Die ziehen nach den Unterkiefer und dann schnarchst du nicht mehr. Also, normalerweise gehört zu einer ordentlichen Schlafdiagnostik immer auch eine technische Messung.
Mhm. Und wie geht's dann weiter? Also, wenn jetzt festgestellt wurde, Schnarchen ist das Problem.
Dann würden wir, wenn du jetzt zum Beispiel das bei diesem Bild des Hauses bleibst, was wackelt, dann versuchen wir erstmal, es hat ja jetzt auch nicht jeder eine Atmungsstörung, ne? Es gibt ja, aber nehmen wir erstmal die körperlichen Sachen, oder der hat eine Schilddrüsenstörung, das siehst du im Blut, oder einer hat Herzrhythmusversuch. So. Und wenn dann noch überbleibt, dass das nervlich ist, dann musst du überlegen, warum kommt der abends nicht runter? Kommt der erst gar nicht runter? Oder kommt der noch runter, aber wird dann nach 10-mal wach, weil er so angespannt ist? Wenn du noch sehr angespannt bist, zum Beispiel die Muskeln noch sehr angespannt sind, dann kommst du nicht runter. Oder deine Rübe rattert, ja, oder du hast Sorgen. Dann gucken wir halt, was ist für denjenigen jetzt das Beste, damit der wieder runterkommt? Braucht der eher jetzt Entspannungstraining? Braucht der eine ganze Psychotherapie? Können wir den akupunktieren? Oder braucht der eventuell ein Medikament? Da wird's dann immer so draußen, oh, Schlaftabletten und blablabla. 10% aller Deutschen mit Schlafstörungen brauchen Tabletten.
Okay.
Da liegt aber ein Stigma drauf. Ja. Mhm. Und es ist ganz schwer, die Patienten kommen, können nicht schlafen, haben Angst vor der Nacht, haben Angst davor, krank zu werden und haben auch noch Angst vor Tabletten. Da musst du denen erstmal mühsam wieder die Sorge nehmen, dass sie doch einfach ein Schlafmittel nehmen können, weil dann schlafen sie halt wieder. Ne? So und so mischt sich das zusammen. Ne? Dann gibt es noch seltene Schlaferkrankungen, wie zum Beispiel solche Müdigkeitsstörungen, die genetisch sind, oder unruhige Beine oder Schichtarbeiter, Kram. Aber so, das ist so das, womit wir uns beschäftigen.
Wie sinnvoll sind diese, ich nenne es jetzt mal, neuen Schlafweingummis, die immer mehr auf den Markt drängen, zumindest für mich gefühlt, also Melatonin und Co.?
Also Melatonin ist eigentlich ein sehr schöner Stoff, muss man sagen. Der ist jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland ja rezeptfrei bis ein oder inzwischen 2 Milligramm erhältlich. Mhm. Das war ja hier lange verpönt, während in Amerika, Holland, Österreich das schon sehr lange rezeptfrei ist. Die Amerikaner fressen das wie Smarties, tonnenweise. Okay. Ja, auch als Anti-Aging und so. Deswegen haben wir natürlich aus den USA sehr viel Erfahrungswerte, dass du relativ viel und oft das nehmen kannst, ohne dass was passiert. Mhm. Na, die einzigen, wo man es nicht machen sollte, sind Schwangere und in der Pubertät. Wir da nicht so genau wissen, aber ansonsten kannst du das gefahrlos nehmen. Und Melatonin ist insofern nett, als dass es nicht schadet, relativ schnell da ist, wieder raus ist und du es einfach mal ausprobieren kannst. Mhm. Und ob das jetzt im Gummibärchen verpackt ist oder als Mundspray, als Tablette, als Tee, das ist im Grunde sekundär.
Ja.
Ja? Aber das kann man halt einfach mal ganz easy probieren. Das ist jetzt nicht für jeden was, das ist auch keine Narkose. Und Melatonin ist insofern ein geiles Zeug, als dass das eigentlich gar kein, also beim Menschen ist es auch ein Schlafstoff. Aber aus der Natur gesehen ist es ein Dunkelheitsstoff. Denn wir wissen, dass zum Beispiel nachtaktive Tiere, also zum Beispiel Eulen oder Katzen oder Mäuse, die nachtaktive Jäger sind, die haben auch nachts das Melatonin hoch.
Ja.
Obwohl die ja wach sind. Ja. Deswegen kann es eigentlich nicht ein Schlafstoff sein. Beim Menschen ist es aber ein Schlafstoff. Wir sind Tagesjäger. Ja. Da hat der liebe Gott gesagt, wenn du eh nichts siehst nachts, dann kannst du dich, Mensch, ja am besten nachts erholen. Also ist bei dir nachts dann das Melatonin hoch, wenn du schläfst, während bei der Eule das hoch ist. Das heißt, Melatonin ist eigentlich Dunkelheit in chemischer Form. Ja. Melatonin sagt den Körperzellen, so Hasen, jetzt ist draußen dunkel und Nacht, jetzt macht ihr mal das, was ihr eurer Spezies gemäß am besten könnt. Und bei Menschen ist das Ratzen und bei der Eule ist es Jagen.
Ja. Wenn ich hier in meine Apotheke gehe, also du wirst erschlagen mit Melatoninprodukten, also gefühlt jeder Ständer da ist voll mit...
Ja, weil das ist, hat auch so ein bisschen hippes Image. Melatonin ist insofern auch insofern ganz sexy, als dass es noch Zusatzfunktionen hat oder Effekte. Es ist tatsächlich also es hat so eine, viel stärker als Vitamin C oder E, ist es so ein Radikalfänger, wie man sagt, ja. Also es hat antioxidative Eigenschaften und es ist ein sogenanntes Chronobiotikum. Also man sagt, Melatonin ist der Dirigent der Nacht, während Cortisol und Stresshormon, also Melatonin koordiniert so ein bisschen die Körperrhythmen, ja. Du kannst, wenn du jetzt ein Orchester vorstellst, theoretisch könnten die auch abends Konzert spielen, wenn der Dirigent plötzlich Durchfall hat und krank ist. Mhm. Aber mit Dirigent spielen sie besser. Mhm. Und das macht Melatonin. Melatonin macht das Feintuning von Zellfunktionen, von Körperrhythmen bei der Nacht. Es ist halt nur nicht für jeden, wenn du eine Schlafstörung hast, musst du halt gucken, ob das ausreicht, dir zu helfen. Das ist keine Narkose, das ist relativ mild. Deswegen schadet es ja auch nichts, aber manchen reicht es natürlich nicht.
Spannend, jetzt wo wir gerade über Trends sprechen, Melatonin, das ist mit Sicherheit einer der Trends, die auch ich mitbekommen habe. Der zweite Trend, der für mich gefühlt wieder etwas abflacht, war der Trend des Mundzuklebens.
Ja, das ist auch völliger Bullshit, ja. Das ist ja mal jetzt so eine Welle gewesen. Das ist wirklich totaler Humbug, ja. Ich meine, wer hat schon Bock, sich den Mund zuzukleben? Außerdem ist das auch nicht ganz ungefährlich, ja, weil ich meine, es hat schon Sinn, ja, wenn du jetzt durch die Nase keine Luft kriegst, weil du erkältet bist oder die Nasenmuschel da krumm gehauen hast vom Boxen. Ich meine, durch was sollst du denn da noch atmen, wenn du dir jetzt noch den Mund zuklebst, ja? Also das halte ich doch für relativ kontraproduktiv. Wir haben da auch Interviews zugeführt. Das ist wirklich, wirklich Quatsch, ja. Das sollte man auch besser sein lassen.
Sie sagen es gerade, es gibt ja wirklich so Leute, die sagen, ja, ich habe mich mit irgendwie drüber da gesagt, ja, Mouth-Taping, tralala. Ja, krass, und wenn ich durch die Nase keine Luft kriege, was mache ich da? Ja, dann lasse ich das vielleicht einfach.
Das sollte man sein lassen. Die meisten, die dann aus Versehen durch den... Guck mal, ist ja so. Die meisten, 90% der Atmung geht durch die Nase. Und das hat der liebe Gott deshalb gemacht, weil die Nase, und die muss auch eng sein, die darf gar nicht zu viel Platz haben. Denn die Luft wird in der Nase sozusagen angefeuchtet und erwärmt. Und wenn die Luft im Rachen ankommt, hat die 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Und nur dadurch klappt das so gut mit dem Atmen. Und wenn du jetzt aber durch den Mund atmest, dann ist er sofort ausgetrocknet. Und deswegen ist eigentlich die Nasenatmung. Und deswegen sind die, die dann mit offenem Mund da liegen, die schnarchen entweder oder haben die Nase zu. Deswegen ist es einfach, ne, man sollte es jetzt nicht noch mit Tesa dazu tackern.
Ja, spannend. Was ich noch.
Ist ja auch wieder vorbei, der Trend, ne?
Ja, ja, klar. Das ist, also, ich glaube, das kam mit dem Fußballspieler Haaland, glaube ich, kam das so richtig durch die Decke. Der hat das ja irgendwie breit getragen. Das ist, er macht das, also, glaube ich, so zur Regenerationsverbesserung oder Beschleunigung.
Ja, Fußballer werden ja immer mal für irgendwas, genauso mit diesem Ronaldo-Quatsch, dass der da ständig irgendwelche polyphasischen Schlafzyklen, der würde gar nicht, das ist immer so. Da wird mal eine neue Sau durchs Mediendorf getreten und dann ist wieder gut.
Ja, aber da sieht man mal auch, dass das nicht ganz ungefährlich ist.
Wir haben dank der lieben Dr. Anne Heinz auch gelernt, mit offenem Mund schlafen trägt auch zu Karies bei.
Echt? Das stimmt, ja.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, weil also sie hat uns das so erklärt, dass es natürlich verschiedene Gründe geben muss, um Karies zu bekommen und dass theoretisch der Speichel schon in der Lage ist, normal diesen
antibakteriellen Effekt.
Und wenn das austrocknet, dann hast du keinen Speichel drauf, ne?
Genau, und wenn ich jetzt den ganzen Tag, ganze Nacht durch den Mund atme, habe ich eine Wüste im Mund, dann habe ich keinen Speichel, der das neutralisiert und dann kann ich mir die Zähne putzen, wie ich will und ich werde trotzdem Karies kriegen. Fand ich ganz spannend.
Siehst du? Also besser kein Teser.
Kein Teser, genau.
Jetzt fiel eben am Rand auch, dass man die Dezibel messen kann beim Schnarchen. Sie sagten, es ist ganz schön laut, wie da in Deutschland gesägt wird. Was sind denn so, sagen wir mal, so maximale Dezibel?
Also man sagt, ab 40 Dezibel stört es den Partner. Ja? Mhm. Und die meisten schnarchen über 40 Dezibel, wenn sie schnarchen. Also die meisten, wenn es laut ist, sind so 55, 58, 60, da ist schon echt laut.
Das ist wie ein Auto. Ganz selten
hast du mal drüber. Und das ist schon ordentlich. Ne? Das ist wie so ein Trecker vor dem offenen Schlafzimmerfenster. Es gab auch mal einen, da war es nicht die Frau, sondern der Nachbar, der sich beschwert hat. Und das durch die zuhe Tür da irgendwie schallte. Und das Problem von Männern ist, wenn sie von ihren Mädchen zu früh auf den Speicher oder in den Keller verbannt werden und keiner mehr mitkriegt, dass der arme Kerl irgendwann vom Schnarcher zum Apnoiker wird. Also wenn eine Partnerin gestört ist, sollte sie den Mut haben, das Schatzimann zum Arzt zu schicken. Weil dann kann man das behandeln. Weil wenn du jetzt 10 Jahre oben alleine auf dem Speicher liegst, hört dich keiner mehr. Wir haben Leute, die gelten als dement, die sind aber nicht dement. Der Papi kriegt nur seit 10 Jahren keine Luft mehr. Dann benimmt der sich wie dement, aber der ist nicht dement. Der hat nur keinen Sauerstoff in der Rübe.
Wow.
Das ist schon teilweise nicht ganz untrivial, weil wenn keiner dich mehr beobachtet, ja, dann weiß ja auch keiner, was du hast. Dann wirst du immer müder und du hörst dich ja selber nicht schnarchen. Und wenn du jetzt nicht aus Versehen wach wirst oder irgendein Arzt auf die Idee kommt, dich mal zu checken, dann hühnerst du 10 Jahre mit so einer Problematik rum, die man sehr einfach diagnostizieren und behandeln könnte, aber keiner weiß es, ne? Weil die Auswirkungen von Schlafstörungen, die sind ja meistens am Tag. Und eben nicht in der Nacht, ne?
Was sind so die normalen und typischen Auswirkungen? Was sind vielleicht sogar langfristig gesehen auch wirklich ernsthafte Gesundheitsprobleme, die durch Schlafmangel und Müdigkeit ausgelöst werden?
Was wirklich ganz viele haben, ist Tagesmüdigkeit. Also du wirst wach, egal wie viele Stunden oder wie es, und bist schon am Arsch, ja, und denkst, das kann ja nicht wahr sein. Selbst wenn ich eine gute Nacht habe, ich bin überhaupt nie mehr richtig fit. Ich bin immer irgendwie so quakig und irgendwie, wieso kann ich mich denn nicht erholen? Und das ist zum Beispiel, wenn du wirklich jetzt eine qualitative Schlafstörung hast, die dich einfach nicht entmüdet, ja, weil du einfach nicht in diese Tiefschlaf, in diese Ruhephasen kommst, weil irgendwas immer nervt, ja, sei es die Atmung oder sei es jetzt irgendwas anderes. Das ist das eine. Das andere ist, dass erhöhter Blutdruck am Tag eine ganz, ganz häufige Folge gestörten Schlafs ist, weil normalerweise will die Pumpe nachts auch ein bisschen runterfahren. Das Herz darf ja nicht aufhören zu schlagen, dann schläfst du für immer. Aber es möchte halt mal einen Gang runterfahren. Der Blutdruck geht nachts normalerweise 10 bis 20 Millimeter auf jedem Wert so runter. Wenn du jetzt tagsüber, sagen wir mal, hast du 140, 90, dann hast du nachts 120, 70. Das ist okay. Aber wenn du morgens schon rauskommst und misst und hast irgendwie 160, 100, dann ist oft, dass der Stress aus der Nacht kommt, weil sonst hättest du morgens nicht so einen hohen Blutdruck. Und deswegen ist zum Beispiel, inzwischen machen das viele Hausärzte, dass sie zum Beispiel eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen. Und wenn du siehst, dass der Blutdruck nachts nicht runtergeht, dann ist immer die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nachts irgendwas nicht stimmt. Also Tagesmüdigkeit ganz häufig, erhöhter Blutdruck am Tag ganz häufig, dünnhäutig gereizt oder ab mittags baust du völlig ab, ja. Das sind so typische Folgen. Und ganz langfristig, auf viele Jahre gesehen, schädigen Schlafstörungen das Herz. Und was wir eben gerade auch sehen, sind Depressionen, psychische Erkrankungen, einfach weil die Seele, also nicht nur der Körper braucht die Erholung, die Psyche halt eben auch.
Ja, komplett nachvollziehbar. Also
nicht jeder, der jetzt nachts mal nicht gut schläft, kriegt irgendwie direkt eine Erkrankung. Nicht jeder, der auch eine Zeit lang schnarcht, ist direkt krank. Aber wenn sich das über eine ganze Zeit hinzieht, wenn das Schnarchen so laut ist, dass die Partnerin echt sagt, Hase, das geht so nicht, oder du Atemaussetzer beobachtest, oder jemand wirklich total immer am Arsch ist, dann sollte man es einfach untersuchen lassen. Dann ist es eben nicht mehr was, was man mal eben mit einer App oder einem Wearable behandelt. Ne?
Mhm. Apropos, wäre tatsächlich eine spannende Frage, weil ich und du genauso mit unseren Wearables hier rumlaufen.
Ich trage sie nicht mehr, schon Monate nicht mehr.
Echt nicht? Lasse tatsächlich meinen Schlaf tricken. Herr Dr. Feld, wie sieht's aus? Macht es Sinn? Sind die gut oder ist es eher so ein, ja, ach komm.
Ich meine, ich hätte da eben auch eine kleine Smartwatch blinken sehen. Kann auch sein, dass ich mich
getäuscht habe. Nee, das ist
eine normale.
Das heißt, da war es oldschool. Ne? Also pass auf, es ist so, die werden natürlich mit den Jahren schon besser, aber sie sind immer noch nicht gut. Was die meisten können, ist ganz gut so die Gesamtschlafenszeit erfassen und abbilden, das können sie. Mhm. Und ganz grob, ob es jetzt tief oder leicht, aber letztlich dann doch nicht. Also was sie nicht können, ist wirklich unterscheiden, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf, das können sie nicht. Also wir brauchen da Geräte, die 15.000 Euro kosten und selbst da muss noch ein Mensch dran sitzen und das eine Stunde vorher auswerten, um überhaupt genau sagen zu können, dass ich Leichtschlaf, Tiefschlaf oder Traumschlaf. Okay. Deswegen kann ein Wearable, was du nur am Handgelenk trägst, die Hauptmesstechnik des Wearables, da ist ein Beschleunigungssensor drin. Ja, das heißt, wenn du jetzt dein Handgelenk viel bewegst, ja, nachts, dann sagt die Watch wahrscheinlich, der war wach.
Ja.
Wenn du es wenig bewegst, sagt sie, ist wahrscheinlich Leichtschlaf. Und wenn du es gar nicht bewegst, sagt sie, Tiefschlaf oder tot. Die weiß halt gar nicht, ob du lebst, weil sie das nicht messen kann. Ja.
Okay.
Was bestimmte Watches ganz gut können, ist Sauerstoffsättigung messen. Das klappt ganz gut. Ja. Das ist zum Beispiel dann so ein Hinweis, ui, vielleicht habe ich Apnoe. Ja. Ja. Oder Herzrhythmusstörungen erkennen. Das können die ganz gut. Aber was sie nicht können, ist wirklich die Schlaftiefe. Und diese ganzen Scores, die diese Dinger bilden, die sind rein willkürlich zusammengebastelt. Da nimmt man sich irgendwas, weil das halt cool ist, einen Score zu bilden. Aber wenn dein Wearable sagt, du hast einen Schlafscore von 90%, dann muss man fragen, woraus setzt ihr das? Das fragt ja keiner. Und deswegen, und jetzt kommt es zu der paradoxen Situation. Du hast eine gute Nacht, fühlst dich morgens geil, guckst auf deine scheiß Uhr und die sagt, Score 60, bist direkt depressiv. Ja? Und wir wissen inzwischen, dass die subjektive Einschätzung, oh, die Nacht war gut oder schlecht, toppt das Ergebnis eines Wearables immer. Mhm. Und wenn es jetzt was Medizinisches ist, dann musst du eh der Arzt ran.
Ja.
Ja? Es ist für manche Leute ganz schick, dass sie es machen, aber am Ende des Tages ist es, muss man es nicht. Und ist es manchmal auch kontraproduktiv.
Also mein Dings hier sagt, wir haben vier Phasen, wach, REM, Kern und Tief. Und wenn ich mir das so ansehe, dann denke ich ja, also er misst die Atemfrequenz, er misst die Herzfrequenz während des Schlafs. Also zumindest die Apple Watch scheint nicht nur über einen Beschleunigungssensor zu gehen.
Also Atemfrequenz geht, Herzfrequenz geht auch, mhm. Herzrhythmusstörung geht, Sauerstoffsättigung. Das sind handfeste Werte. Mhm. Was aber nicht klappt, ist Schlafstadienunterscheidung. Und das ist aber das, was die meisten Leute sozusagen wissen wollen.
Ja.
Hatte ich denn Tiefschlaf und habe ich denn? Das kann es nicht,
ja,
weil die Messtechnik nicht in der Lage ist,
das
schon abzubilden. Ja. Nur du musst halt immer überlegen, tust du dir einen Gefallen, wenn du immer misst,
ja,
oder? Ich meine, jetzt bin ich Arzt, aber willst du wirklich 10-mal am Tag den Blutdruck messen? Vielleicht reicht es auch 3-mal. Ja?
Ja, also es ist tatsächlich, ich habe das Ding um. Ich habe das aus verschiedensten Gründen um, aber ich habe das jetzt nicht explizit um. Oder ich gehe jetzt nicht abends ins Bett mit dem Ziel, jetzt muss ich meine Uhr noch für die Nacht ummachen, damit ich weiß, wie ich geschlafen habe. Das merke ich schon auch selber. Ich finde es tatsächlich manchmal ganz spannend, wenn ich morgens aufwache und denke, boah, nee, ich fühle mich gerade richtig wie geredet. Dann einfach mal drauf zu gucken, was sagt denn die Uhr? Passt da irgendwas, Herzfrequenz, Bewegung? Atemfrequenz oder sowas.
Also um sagen wir mal wirklich sowas, wenn ich Probleme habe, zu checken, ist es ja okay. Mhm. Aber einfach so, es kann auch nach hinten losgehen, ja, dass die einfach, weil die Messgenauigkeit nicht so gut ist. Und wenn du jetzt ein fehlerhaftes Tool hast, dann kann es dir eben passieren, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Es zeigt dir aber irgendwas Schlechtes an, weil diese Scorebildung einfach total aus der Luft gegriffen ist.
Mhm. Ja. Ist wahrscheinlich ähnlich wie Diagnosen googeln.
In ein paar Jahren sind die Dinger natürlich richtig gut, ja. Aber selbst dann ist die Frage, tust du dir einen Gefallen oder lässt es nicht von wem anders mal ordentlich checken?
Ja, dieses permanente Bodychecking, was dadurch entsteht, ist mit Sicherheit auch nichts Gesundes. Also das setzt auch einen Unterschied. Ich hab die Uhr abgelegt, Sören, letzten Sommer. Ich habe eine sehr anspruchsvolle Bergtour alleine hinter mich gebracht und hatte meine Uhr dann so auch so konfiguriert, dass sie mir bestimmten Pulszonen Meldungen geben soll und so. Das ging mir so unfassbar auf die Nerven, weil ich dachte, ich war noch nie so fertig nach einer Bergtour, weil ich irgendwie ständig, okay, jetzt sollte ich an, also weil vorher bin ich nach Körpergefühl habe ich das immer gemacht und es ging immer gut.
Ja, genau, und das ist nämlich der Punkt. Man kann ganz gut so eine Sauna als Beispiel nehmen, ja. Es gibt so Leute, die gehen in die Sauna und stellen als erstes die Uhr. Ja, jetzt ist es aber so, dass du je nach Tagesform bei 90 Grad kann es auch sein, dass du schon mal nach 10 Minuten am Arsch bist, bevor du umkippst. Aber dann läuft die Kack-Sanduhr nicht mehr. Ich meine, wo ist denn da der Sinn an der Sache? Und dadurch, dass unsere ganze physiologische Tätigkeit, Tagesform und mal heute so, so morgen so, mal scheint die Sonne, mal nicht, ist es manchmal eben problematisch, dass du dich an solchen zu strengen Normwerten, ja, manchmal macht Messen schon Sinn. Gerade wenn jetzt es um die Frage geht, hat er eine Erkrankung und er musste auch schon mal was messen. Aber dieses Daily Measuring, das musst du schon wollen. Ich meine, die Leistungssportler, dass die das machen oder dass der Trainer von einem Leichtathleten oder einem Fahrradfahrer den nach Herzfrequenz steuert, das ist in Ordnung. Das ist ja sein Job. Ja. Aber so, ne, wenn dir das gut tut und das für dich in Ordnung ist, ist okay. Aber es sollte dich nicht stressen. Es sollte dich nicht von deiner Alltagstätigkeit zu sehr entfernen.
Ja.
Sauna, das ist aber auch sowas Deutsches, glaube ich. Ich hatte letztes Jahr so ein krasses Erlebnis in Italien. In Deutschland kennt man das, wenn man hier in die Sauna geht, da jeder kommt rein, genau wie sie es beschreiben. Da wird erst die Uhr gestellt.
Dann müssen wir die Uhr drehen.
Genau.
Und wie viel Grad ist es? Ja. Ich kann das nicht sehen.
Kein Schweiß aufs Holz.
So. Das ist Damensauna. Raus.
Textilfrei.
Das ist Damensauna.
Nee, ich sehe, der ist ja dunkel. Ja. Der Dunkel hier.
Aber in Italien bin ich dann dort in die Sauna. Ich bin rein in die Sauna, die war leer. Und plötzlich geht die Tür auf, da kam eine Gruppe Italiener in die Sauna. Die hatten Getränke dabei, die sind dann da rein. Und dann haben die da Palaver gemacht ohne Ende und haben sich unterhalten. Und ich musste auch erstmal von meiner Norm so ein bisschen zurückdrehen, wo ich denke, erst habe ich so gedacht, boah, die reden, ey. Unangenehm, aber.
Ich kenne eine Kölner Rockgruppe, die später in den Karneval gegangen ist, die relativ bekannt sind hier. Als die noch nicht so bekannt waren, hatten die in so einem Studio in Holland ihre ersten Platten gemacht und dann haben die da die ganze Sauna voll gekifft und die mussten danach das ganze Holz auswechseln, weil das so nach Kiff gestunken hat.
Ein THC-Aufguss, was ganz fein ist.
Ja. Und erstmal das Holz wechseln. Nicht mehr rausgekriegt.
Schade, ich wollte eigentlich nach dem Namen fragen, aber nach der Geschichte nicht mehr.
Ja, so viele gibt's ja nicht. Ja?
Oh doch.
Das muss, ich schätze, es war Brings.
Nicht so schlecht.
Nicht so schlecht.
Nicht so schlecht geraten.
Nicht so schlecht. Nah dran.
Machen wir uns die Tür da.
Nah dran, ja, genau.
Ja.
Achso, da fällt mir noch eine Italien-Geschichte ein, wo wir bei Sauna sind. Klassenfahrt, ich war 16, sind wir nach Italien in so einen Containerpark gefahren, da waren wir alle in so Bungalows und dann haben wir uns Brandy, hier so Cognac-Zeug da gekauft und hatten volle Kanne in dem Tee und dann haben wir gesagt, machen wir Sauna in unserer Hütte, hatten wir einen Gasherd, da haben wir alle vier Platten irgendwie 3 Stunden volle Pulle und irgendwann ist die Küche geschmolzen, da kamen die ganzen Armaturen von den Schränken und so, tropfte, also
voll. Klassenfahrt mit Folgen.
So, ja, auf jeden Fall haben alle gut geschlafen, um die Kurve zurück zum Thema wieder zu kriegen. Gibt es denn spezielle Empfehlungen vielleicht für Personen, die, ja, Sie haben es eben mal ganz kurz erwähnt, so das Schichtarbeiterproblem gegebenenfalls, was auch zu Schlafproblemen führen kann. Gibt's Empfehlungen, was machen Schichtarbeiter mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, um vielleicht ihren Schlaf zu optimieren?
Also gerade Nachtschicht ist und bleibt ein Problem. Das kannst du als junger Mensch relativ gut wegstecken und besonders kannst du es länger wegstecken, wenn du eh schon ein Spättyp bist. Also wenn du eh schon genetisch und von deinen Rhythmen her jemand bist, der sowieso so ein Späthaierbettgeher ist und Langschläfer, bist du eher geeignet, sowas durchzuhalten, als wenn du jetzt ein genetischer Frühtyp bist. Und wir wissen aus Studien, dass du so 6 bis 7 Jahre steckt das jeder relativ locker weg, Nachtarbeit, aber ab dann nimmt die Krankheitshäufigkeit exponentiell zu. Jetzt muss man sagen, gibt es aber bestimmte Berufe, die kommen ohne solche Schichten nicht aus. Und wir haben ja inzwischen ein gesamtgesellschaftliches Problem, keine Sau will überhaupt mehr arbeiten und gerade noch nicht Schicht und dann nicht nachts. Und jetzt aber, wer soll denn im Krankenhaus da die Hufe hinhalten, wenn da ein Notfall nach einem Verkehrsunfall kommt oder ein Infarkt? Einer muss ja. Ja, oder Polizei oder Kraftwerk oder hast du nicht gesehen, ja. Und oder in den Fabriken. Du kannst ein Förderband oder zum Beispiel ein Kohle- oder sonst wie Kraftwerk, da kannst du nicht nachts einfach mal abschalten. Ja. Da muss rund um die Uhr laufen. Ja. Du musst halt auch einen haben, der aufpassen, dass der Ofen nicht explodiert, wie ihre Küche. So. Und dann muss man diese Leute einfach besonders engmaschig ab einem gewissen Alter ein bisschen engmaschiger checken. Und dann eben die dann irgendwie krank werden, muss man dann eben aus dem Nachtdienst rausnehmen. Ja. Aber letzten Endes gibt es schon auch Leute, die das gut wegstecken. Nur ab einem gewissen Alter guckt man dann eben ein bisschen häufiger nach denen und es gibt halt so ein paar Tricks, wo wo man auch, was die Betriebsärzte auch wissen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Schichtarbeiter aus dem Nachtschicht kommt, dann wäre es natürlich nett, wenn Frau und Kinder nicht da Schlagzeug spielen, wenn der Papa gerade schlafen will. Das Zimmer sollte die, man gibt sogar die Tipps, dass du mit der Sonnenbrille dann irgendwie, damit du nicht morgens schon mit zu viel hellem Licht, ja, oder du kannst dann abends, bevor du arbeiten gehst, ja mit einer Lichtlampe so ein bisschen mehr Wachheit zu. Aber letzten Endes geht es darum, irgendwie ab einem gewissen Alter dich engmaschiger zu kontrollieren und falls du dann krank wirst, dass man dich dann machst du halt nur noch Tagdienst. Aber irgendwer muss es machen.
Sören.
Philipp.
Wie hast du Nachtdienste so weggesteckt? Ist dir es leicht gefallen?
Ja, aber ich bin auch tatsächlich eher der Spättyp. Also ich, wenn ich in meinem normalen Arbeitsalltag bin, gehe ich in der Regel nicht vor 12 Uhr schlafen. Aber mir fällt es auch eher schwer, früh aufzustehen. Also ich war auch immer eher der Spätdiensttyp. Dann lieber um 20 Uhr Feierabend, weil dann habe ich ja noch 4 bis 5 Stunden, bis ich dann ins Bett gehe. Und dann am nächsten Tag wirklich dann ausschlafen bis 9, 10 und dann lieber zum Spätdienst.
Was denn für ein Beruf?
In Altenpflege.
Ah, okay.
Ja.
Wie gesagt, das ist und bleibt eine problematische Sache mit dem Nachtdienst. Aber einer muss es machen.
Ne? Ja. Wie war es bei dir, Philipp?
Überhaupt, nachts geht bei mir nichts. Ich bin, also ab 22 Uhr kannst du mich eigentlich nicht gebrauchen. Dafür bin ich ab 5, wenn ich muss, wirklich. Also ich bin morgens, das hat sich ja mit Corona extrem verschoben, alles, als so die Bürozeiten und so, also mit Homeoffice und so, also als man noch regelmäßig zum Arbeiten das Haus verlassen hat, früh ins Bett und früh aufstehen und morgens früh am leistungsfähigsten eigentlich.
Früh zu Bett und früh wieder auf, gibt gesunden Lebensraum.
Es hat sich etwas verschoben. Also jetzt denke ich, das ist so, meine Aktivitätsphase startet morgens um 7:30.
Den Kopf halt kühl, die Füße halt warm. Das macht den besten Doktor. Es gibt Studien, die zeigen, dass gerade ältere Leute, wenn die Füße warm sind, tatsächlich besser schlafen. Ja.
Okay.
Bei Jüngeren klappert es nicht so gut. Aber wenn die Omi dann so ein, muss halt aufpassen, dass wenn du dann jetzt so ein Heizkissen, dass dir dann nicht die Füße und die Hütte. Abfackeln, ne? Und der Draht durchbrennt, glüht, ja, Glühfuß. Aber ansonsten kannst du auch einfach nur warme Söckchen und das hilft schon mal. Aber da eben hauptsächlich mal Melatonin übrigens ist unter anderem deshalb schlaffördernd, jetzt wird spannend, Melatonin führt oder hilft mit, dass an den Händen und Füßen die Blutgefäße sich erweitern. Damit wird Wärme aus dem Körper an die Umgebungsluft abgegeben und damit kühlt der Körperkern runter. Denn unser Körperkern, da wo das Gehirn ist, das Herz, die Lungen und die Nieren, das nennt man Körperkern. Diese Körperkerntemperatur sinkt abends bei uns allen bis zur Nachtmitte um 0,5 bis 1,5 Grad ab. Und sonst kannst du gar nicht pennen. Mhm. Das ist zum Beispiel das Problem, wenn eine zu heiße Sommernacht ist, dann kannst du nicht schlafen, weil dein Körper diese Wärme nicht mehr an die Luft abgeben kann, wenn die Luft wärmer ist als der Körper. Und im Hirn gibt es einen Schalter, der dieses Einschlafen nur ermöglicht, wenn das da oben nicht so warm ist in der Oberstube. Jetzt ist ein Grund mit, wenn man jetzt zum Beispiel zu überreizt ist. Du hast dich gerade mega über deinen Podcast-Partner aufgeregt, ja, weil der sein Mikro nicht ankriegt. Dann bist du zu warm in der Rübe. Du bist überhitzt. Und deswegen sagt man nicht umsonst, komm mal runter, cool down, mach mal langsam. Ja, das hat einen biologischen Grund. Dass wir nämlich ab 20 Uhr sinkt unsere Körperkerntemperatur bis zur Nachtmitte hin ab. Zwischen 3 und 4 hat die ihren Tiefpunkt, dann steigt die gegen morgen wieder an. Das hat sich der Körper bei der Erde abgeguckt. Denn die Erde wird tagsüber durch die Sonne erwärmt. Selbst im Winter scheint ja Licht, selbst durch die. Und nachts wird's dann noch kälter, wenn die Erde sich von der Sonne wegdreht. Und das haben alle unsere Zellen übernommen, diese Rhythmen, weil ja es die Erde schon gab, da gab's noch keine Zellen. Und deswegen ist es so, dass der Körper auch langsam runterkühlt und wenn du dem nicht dabei hilfst oder das zu warm machst, kannst du nicht ratzen. Und Melatonin wirkt unter anderem deshalb schlaffördernd, weil es gerade diese Abkühlung mit fördert.
Abgefahren.
Abgefahren, ne?
Ja, richtig
abgefahren. Ich sage dann in den Vorträgen immer, wenn sie sich schon mit dem Partner streiten, machen sie es nachmittags, dann haben sie noch genug Zeit, wieder runterzukommen. Das gilt übrigens auch für Sauna und Sport. Sauna und Sport oder Massage sind super schlafförderlich. Du darfst es nur nicht ganz zu spät machen. Wenn du jetzt kurz vor Heierbett dann noch so 3 Pfefferminzaufgüsse rein dir backst, ja, und dann noch dabei in der Sauna saust, dann bist du zu warm. Dann kommst du nicht mehr in diese Rutsche der Temperaturabsenkung rein, ja. Und dann verschiebt sich das, ich meine, sagen wir mal so, es gibt Leute, die können auch um eins noch in die Sauna. Man darf auch nicht vergessen, 30% aller Menschen sind so schlafrobust, die können Stress haben, die schlafen trotzdem immer. Aber es gibt eben 30% auch wiederum auf der anderen Seite. Die sind total schlafsensibel. Da genügt ein bisschen Stress, ein bisschen Ärger, ein bisschen Krach draußen und die ratzen nicht mehr. Ja.
Es gibt Bilder von mir als kleines Kind, wie ich im Restaurant zwischen allen
geraucht habe.
Nee, die Stühle zusammengezogen.
Die auch.
Und
das die auch. Das ist ein anderes Album.
Stühle zusammengestellt, Kind hingelegt, so, gute Nacht. Da lag ich und hab gepennt. Und es ist heute, letztendlich ist es heute noch so. Das
ist ja auch ein Grund mit, warum sich Schlafprodukte, also alles, was mit Schlaf zu tun hat, verkauft sich nicht so gut, wie was mit dem Tag zu tun hat. Also Schlafbücher oder irgendwelche Schlafhilfen, die verkaufen sich am besten bei den Leuten, die wirklich Probleme haben. Ja. Wenn du mal überlegst, dass ein Drittel von 24 Stunden auf die Nacht und den Schlaf entfällt, dann müsste das eigentlich eine viel größere Bedeutung haben und viel mehr Aufmerksamkeit. Hat es aber nicht. Hat es deshalb nicht, weil es da dunkel ist und weil die meisten Leute eben die Augen zu haben und ratzen. Und wenn du ratzt, kannst du nicht bei Amazon klicken, dann kannst du halt nichts kaufen. Ja. Die Amerikaner, also ein großer Treiber dieser ganzen Wearables und Gadgets, sind die Amis. Ja, aber nicht, weil die sich prinzipiell für Schlaf interessieren. Weil die aber gerafft haben, dass wenn du erholt bist, du am Tag mehr performst, mehr leistest und mehr kaufen kannst, weil du einfach nicht so am Arsch bist. Das ist quasi eine umgekehrte Herangehensweise. Ja. Ja? Die Amis sind unglaublich pragmatisch, wenn es darum geht, ihre Performance zu optimieren. Und wenn es eben nötig ist, dann halt eine Stunde länger zu schlafen, dann nehme ich das gerne in Kauf, weil ich dann den Rest des Tages viel mehr schaffe. Ja. Also man kommt sozusagen von hinten durch die Brust, durchs Auge, weil eigentlich ist es unamerikanisch schlafen. Ja? Ja. Da kaufst du nichts, da machst du nichts. Viel Schlafforschung kommt aus dem Militär, weil für Soldaten ist Schlafen nun wirklich gefährlich. Ja? Ja. Du liegst da in Afghanistan in der Tora Bora Hütte und wenn du auf einmal einschläfst, kommt irgendwie so eine Kalaschnikow-Kugel. Ja. Jetzt muss der Soldat aber trotzdem irgendwie schlafen. Und deswegen hat das Militär und die Wirtschaft natürlich immer ein großes Interesse daran gehabt, wie können wir zum Beispiel es schaffen, dass Leute, ich sage jetzt mal, nur 5 Stunden Schlaf brauchen statt 7 und genauso leistungsfähig sind. Bisher ist das noch nicht wirklich gelungen, die Stundenanzahl so runterzubrechen, dass die Performance nicht irgendwann doch leidet. So eine Stunde weniger, da kommt jeder irgendwie, kann er so nachholen. Aber wenn es dann zu viel wird, so kommt das eben irgendwie zustande.
Wie sieht's denn aus mit Mittagsschlaf? Ist es was man machen sollte oder eher nicht?
Das, was nachts passiert, dass die Körpertemperatur sinkt und so, dass du müder wirst, passiert am Tag auch nochmal.
Echt?
Nach der Mittagszeit, so zwischen 1 und 3, gibt es nochmal ein zweites biologisches Tief. Jetzt kriegst du zum Beispiel Hunger mittags. Du kriegst nicht Hunger, weil die Restaurants auf sind, sondern die Restaurants machen auf, weil die meisten Leute mittags Hunger haben. Ja? Und mittags sinkt auch nochmal die Körperkerntemperatur, aber nicht so dolle. Jetzt werden die meisten Leute mittags, haben die nochmal so einen Dip, aber nicht alle können dann Nickerchen machen oder so. Und manche Leute, für die ist so ein Nickerchen sinnvoll, weil es sie erfrischt, aber nicht für jeden ist das was. Und dann haben bestimmte Betriebe versucht, hey, wir sind cool, wir machen Mitarbeitergesundheit, wir stellen unseren Leuten jetzt einfach mal solche Powernap liegen dahin. Das ist größtenteils in die Hose gegangen, weil wenn du das zu lang machst, wenn du dann wirklich das zu lange ziehst, dann kommst du nicht mehr aus dem Hof. Also man sollte dieses Nap wirklich nur 20 Minuten machen, nicht zu lange, nicht zu tief, dann kann es erfrischend sein, aber nicht für jeden ist das was. Es gibt allerdings große Studien, die gezeigt haben, wenn du das über Jahre lang wenigstens döst, also du musst ja gar nicht schlafen, es reicht dösen. Wichtig ist, dass du die Füße hoch hast, dass der Körper ein bisschen in der Horizontalen ist, dass du dich entspannst. Und wenn du dann nur rein so döst, so wie so ein bisschen so Halbschlaf, das reicht schon, um über Jahre hinweg nachher weniger Herzinfarkte zu haben. Das hat man gesehen. Aber du musst nicht schlafen, du musst dich nicht zum Schlafen zwingen.
Also das Ausruhen, das Relaxen in der Mittagsphase, ja, genau, ist das, was... Ja, spannend. Ich hab das schon wirklich immer mal wieder probiert mittags, aber ich war noch nie selten mittags müde, dass es irgendwie auch nur im Ansatz funktioniert hätte, dass ich da irgendwie rundrum, also irgendwie in, aber das ist gut so, also schlafen, also relaxen, das kann ich sehr gut. diesen halbwachen Zustand halten mittags, den das funktioniert. Spannend.
Ja, wo sie von den Soldaten berichtet haben, ich erinnere mich, es gibt einen James Bond, da gibt es die berühmt-berüchtigte Maske, die zu Schlaf verhilft.
Das ist geil, das ist eine Traummaske.
Ja, genau, die Traummaske.
Das ist in
Die Welt ist nicht,
ist nicht genug.
Ja, ist das der?
Unerstörbar, nein, nee.
Einer von den beiden, mit Pierce Brosnan auf jeden Fall.
Mit Pierce Brosnan und Halle Berry.
Ja, genau.
Wo der in diesem Eispalast
war. Richtig.
Da. Das ist dieser Koreaner,
genau.
Der da genetisch modifiziert wurde. Und der kann nur pennen, wenn er unter dieser Trauma. Das fand ich immer total geil. Und das war immer schon ein Anreiz, ob man nicht so eine Art Sleep-Enhancing-Box baut oder eine Kopfmaske zum Dream-Enhancing.
Ja.
Ja. Das ist richtig sexy.
Ja.
Das hat mich auch immer total. Genau,
der hat die, glaube ich, irgendwie eine
Traummaske von dem Koreaner.
Viertelstunde aufgesetzt und war irgendwie 2 Stunden Schlaf oder sowas, ne?
Ja.
Okay, ist aber völliger Sci-Fi, oder?
Also ich glaube, dass sowas irgendwann kommt. Inwiefern, also du kannst ja zum Beispiel Träume beeinflussen durch Gerüche, durch Sounds. Traum ist noch viel spookier als Schlaf, weil der noch viel unerforschter und unverstandener ist, ja. Und wir wissen, dass zum Beispiel kreative Berufe, Künstler mehr oder buntere Träume haben als jetzt irgendwie so ein Mathematiker oder Buchhalter, ja, die eher sachlich träumen. Und es kann irgendwann sein, dass wir so Booster- oder Enhancer-Sachen haben. Also dass du zum Beispiel, wenn du dich jetzt hinlegst, dir irgendwie so eine Maske aufziehst oder Kopfhörer oder ein Stirnband, was dann über bestimmte Stimulationen, sei es jetzt Vibrationen oder Sound oder Aroma, deine Träume und deinen Schlaf in eine bestimmte Richtung lenkt. Also es gibt zum Beispiel auch ganz spannende Sachen mit diesen binauralen Beats. Das sind bestimmte Töne, die das Gehirn in eine bestimmte Frequenz lenken können.
Ja.
Ja? Wenn du das hörst, du kannst es nicht richtig hören, das ist so ein Wummern. Und da musst du eine andere Mucke drunter legen. Das kannst du dir jetzt umsonst aus dem Internet runterladen. Und professioneller ist es, wenn du das mit einem bestimmten Kopfhörer, dann kannst du zum Beispiel, wenn du diese binaural Beats auf Schlaf programmierst, dann kannst du mit diesen bestimmten Tönen bestimmte Leute tiefer in den Schlaf bringen.
Ja.
Oder du kannst jemanden, der morgens sehr müde ist, mit aktivierenden Sounds besser wach machen.
Ja.
Ja? Das ist aber alles noch relativ in den Kinderschuhen. Das wird aber alles kommen. Und wir werden irgendwann solche Enhancer-Masken oder so Kapseln, wo du dich reinlegst, wo du dann einfach, wenn du jetzt hast, jetzt irgendwie 18 Stunden warst du wach. Und wenn du dich dann in der Kapsel schläfst, ist der Schlaf deutlich intensiver und erholsamer, als wenn du dich ins Bett legst. Das wird kommen.
Abgefahren.
Ja, es gibt da diese, ich weiß, ich habe das mal ausprobiert mit meinen Apple AirPods, da diese 4D-Musik, die auch so zum, oder es gibt auch so extra Bälle, die so den Vagusnerv stimulieren.
Noch ist das alles sehr consumerlastig und noch nicht so richtig. So diese Bridge aus dem Consumer-Bereich in die Medizin, die ist noch nicht gebrochen, aber es gibt schon Ideen, wie man zum Beispiel, sagen wir mal, wir nehmen jetzt ein Hotelzimmer, ja? Noch keine Hotelkette hat richtig kapiert, dass sie sich dem Schlaf mehr widmen müsste. Dass sie zum Beispiel Zimmer hat, wo du reingehst und wo die Matratze irgendwas kann, was deine zu Hause nicht kann. Oder wo ein spezielles Licht ist, was dir einen Sternenhimmel macht. In der Mercedes S-Klasse hast du immer, jetzt für 10.000 Euro kannst du den Sternenhimmel kaufen, ja? Aber noch nicht im Hotel.
Ja.
Oder wenn du gleichzeitig eine bestimmte Vibrationsfrequenz in die Matratze machst durch bestimmte Töne, gleichzeitig eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Duft und einen bestimmten Klang, dann hast du alle Sinnesorgane gleichzeitig in eine bestimmte Richtung getuned.
Ja.
Ja? Gibt's aber noch nicht. Macht noch keine Sau. Dann müsste man sich mal schnappen.
Ja.
Das geht. Und das wird auch in Zukunft irgendwann, wirst du ein Luxus-Apartment mieten können, wo einer sich das mal geschnappt hat, das Thema, wo du eben nicht nur die Küche deinen Freundinnen zeigst, hey, Bauknecht, guck mal hier, mein Alter hat mir so eine geile Küche gebaut oder Wohnzimmer mit irgendwie, sondern dann wird auch das Schlafzimmer ein Erlebnisraum sein. Ja? Und du kannst am besten Schlaf verkaufen, wenn du irgendwie noch wach bist. Ja? Das heißt, du musst noch im Wachzustand was spüren, oh, ist das schön, und dann ist es dir sogar egal, ob du schläfst. Und dann schläfst du übrigens gut. Du kannst nicht gut schlafen, wenn du denkst, ich muss jetzt pennen.
Ja.
Du schläfst am besten, wenn du denkst, ich bräuchte gar nicht, ja.
Ja.
Also da ist richtig noch Luft nach oben, das muss man sagen. Ja. Das, der Schlaf, das Schlafzimmer, der Schlafraum ist bisher noch nicht als Quelle des Marktes entdeckt und ausgefrühstückt worden.
Und also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, gerade bei Hotels, wenn ich ein Hotel buche und gerade wenn ich diese Geschäftsreisezimmer buche, dann ist mir dieses Hotel in der Regel sowas von relativ Wurst, weil ich ganz genau weiß, ich gehe dahin, wenn ich wirklich müde bin, dann gehe ich noch duschen und dann gehe ich mir ins Bett und dann schlafe ich und dann stehe ich morgens auf und wenn es gut läuft, gehe ich noch frühstücken, meistens nicht mal mehr das und ich verlasse das Hotel. Von daher natürlich würde es viel mehr Sinn machen, gerade für Geschäftsreisende, für Leute, die wirklich zum Pennen irgendwo hingehen, da einfach denen ein Erlebnis zu bieten, wo man sagt, yo.
Also wir hatten 2012 schon im Swiss Hotel Berlin am Kudamm ein Package, Deep Sleep Package, wo wir genau sowas gemacht haben. Aber Business Hotels sind eigentlich nicht die richtigen, sondern du musst das an sich in so Wellness Hotels machen. Ich sage jetzt mal am Tegernsee, wo die Leute wirklich mal ein paar Tage, wo sie dann auch, wenn sie zur Ruhe kommen, dann nochmal so ein richtiges Erlebnis sich gönnen. So wie du ja Spa-Bereich, das ist ja dann sozusagen Day-Spa. Du hast ja in diesen, also je schicker das Hotel oder total geile Wellness-Bereiche, wo du ein richtiges Sinneserlebnis hast, ja. Und das müsste man eigentlich auf die Nacht und das Schlafzimmer rüberbrechen, weil das ist noch unbespielt.
Ja.
Da ist also noch Luft gut zu machen.
Das wird ja mit Sicherheit kommen. Also gerade auch wenn ich weiß nicht, ob das in den USA schon anders ist, aber zumindest ist ja dieser Trend auch Richtung Longevity und so. Das wird ja auch in Deutschland ankommen, glaube ich. Schlafoptimierung in, das ist ja mit Sicherheit was da kommt. Aber das ist trotzdem sehr, sehr spannend, weil ich mir auch ganz schnell viele Ideen kommen, was man da alles so machen könnte oder was einem fehlt. Ich hasse es, in Hotels zu schlafen, weil ich meistens schlecht liege. Und wenn ich schlecht liege, rege ich mich darüber auf, dass ich schlecht liege. Und wenn ich mich aufrege, kann ich nicht einpennen. Das ist ein blöder Kreislauf. Aber Herr Dr. Feld, auf jeden Fall noch eine abschließende Frage oder sagen wir mal die vorletzte Sören wird noch eine nachschießen.
Aber ich muss auch langsam mal hier schlafen.
Wir sind fast durch. Aber warum vergessen wir meistens, was wir träumen?
Weil wir uns immer nur an den letzten Traum nach dem Wachwerden erinnern können. Also wir träumen mehrfach pro Nacht, fast alle von uns, selbst die sich nicht erinnern können. Und du kannst dich erst an einen Traum erinnern, wenn du danach wach bist. Und es ist das Paradoxe, dass dadurch Leute, die schlecht schlafen, häufig eine bessere Traumerinnerung haben, einfach weil sie nachts häufiger wach sind. Mhm. Und das ist auch ein Problem für die Traumforschung. Wir können mit unseren Messmethoden sehen, wann jemand träumt durch diese REM-Phase, weil wir die entdecken können, wenn die Augen zucken. Aber was der träumt, können wir erst erfahren, wenn wir den danach wach machen. Und wir alle wissen, dass der Traum sofort versucht, sich zu entziehen. Er faded away. Und das, was der Träumer erzählt, ist ja schon sofort durch die subjektive Brille des Wachseins gefärbt. Das heißt, was genau er geträumt hat, können wir das nicht sehen und ermessen. Wir können immer nur die Erzählung aus dem Traum nachher abfragen. Es gibt eine psychoanalytische Traumtheorie, das ist ja von dem Sigmund Freud, der gesagt hat, das ist der Königsweg zum Unbewussten, das ist seelische Verarbeitung und das hat eine Bedeutung, das ist die eine. Und dann gibt es die andere, die psychologische Traumforschung. Das sind Leute, die gar nicht jetzt sagen, wir deuten das, sondern die sammeln einfach Daten. Ja, die wecken, die haben dann da 1000 Leute im Schlaflabor und dann wecken die immer, wecken. Und dann sagen, was hast du denn gerade geträumt? Und dann schreiben die das auf. Und dann sieht man zum Beispiel, dass Frauen im Schnitt etwas andere Traumthemen und Inhalte haben als Männer. In Träumen von Männern kommt meist nur eine Person vor, nämlich ich, oder vielleicht maximal zwei, mein Rivale. Ja. Und meistens ist so irgendwas mit Erobern, Kämpfen, Fliehen, Weib oder hast du nicht gesehen? Und in Träumen von Frauen, weiß man, kommen oft mehrere Personen vor. Ist mehr sozialer. Und Frauen träumen viel häufiger tatsächlich so vom Shoppen. Ja. Und man nimmt an, dass das alte evolutionäre Programme sind, die eine Art Überlebenstraining bieten. Nehmen wir mal an, Kampf und Flucht sind überlebenswichtig. Sagen wir mal, dass du trainierst, wie schieße ich ein Reh? Und dass du auch trainierst, wie haue ich vor dem Tiger ab? Jetzt kommt heute ja kein Tiger mehr. Und trotzdem wäre es wichtig, dass wenn er nochmal käme, dass du dann weißt, oh, hier ist ein Tiger und so muss ich laufen. Und diese Programme laufen nachts. Das heißt, manchmal sind Träume eine Art evolutionäres Training, damit dann, falls es doch nochmal passiert, du das Programm abrufen kannst. Und früher war es so, dass die Männer auf die Jagd gingen und von der Jagd wiederkamen und eben auch mal vor dem Tiger fliehen mussten und die Mädels vor der Hütte saßen, vor der Höhle und Beeren gesammelt haben. Heute ist das Shoppen. Ja? Und deswegen sind auch zum Beispiel viele Trauminhalte eher negativ gefärbt. Das hat damit zu tun, dass am Tag das Positive nimmst du eher an, während du das Negative lieber wegblendest. Das ist aber auch irgendwie in dein Gehirn geprasselt und es muss ja auch verdaut werden. Und dazu passen auch nächtliche Erektionen. Man weiß, dass zum Beispiel in den Traumphasen Männer häufig eine Erektion kriegen und Frauen der Kitzler spielt. Jetzt hat man sich, was soll denn die Scheiße, ja? Das heißt ja nicht, was sollst du denn jetzt nachts da erregieren? Du bist ja am Schlafen, du kannst ja gar nicht benutzen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, boah geil, das ist ein Schwellkörpertraining. Weil der Penis, der hat ja so schwammartige Gebilde, wo Blut reinströmt. Und wenn der 3 Monate nicht anschwillt, verkleben die Viecher. Also hat der liebe Gott gedacht, ich kann doch nachts einfach mal die Viecher trainieren, denn falls ich am Tag mal dazu komme, das Ding zu benutzen, dann wäre es halt gut, wenn er funktioniert.
Und mit dem Bizeps auch so gehen würde, ey.
Wie geil. Und ich dachte immer, das wäre einfach nur, damit wir morgens nicht aus dem Bett rollen.
Ja. Dein viertes Bettdings. Nein, das sind, also Schlaf und gerade Traum ist Evolution pur. Das ist wirklich noch was ganz Archaisches, Biologisches aus einer alten Zeit.
Krass.
Echt abgefahren.
Sören, ich glaube, dann sind wir bei der Abschluss.
Bei der Abschlussschlafrunde.
Bei der Abschlussschlafrunde, genau. Ja, also letztendlich passt das ja auch wieder dazu. Lieber Dr. Feld, vielen Dank erstmal, dass Sie da waren. Eine Frage tatsächlich stellen wir immer ganz zum Schluss. Die ist sehr wichtig und essentiell, nämlich wie trinken Sie Ihren Kaffee?
Mit Milch.
mit Kuhmilch oder mit
in Kuhmilch.
Ja, dachte ich mir. Ich hab mir gar nicht getraut.
In Kuhmilch, aber wenn keine da ist, zur Not auch Kondens.
Sehr gut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Wir werden in den Shownotes Ihre Webseite mal verlinken. Es gibt ja nicht nur ein Buch, was wir heute erwähnt haben. Es gibt ja auch noch mehr als das eine. So dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance hätten, diese Webseite auch zu besuchen und da mal etwas rumzustöbern.
Danke Ihnen herzlich. Es war eine illustre Männerrunde.
Das freut uns. Und
wir aber auch natürlich die Frauen nicht vergessen
haben. Na, aber auf gar keinen Fall. Ich werde natürlich bei meinen zukünftigen Sylt-Urlauben jetzt immer die Augen offenhalten, ob ich sie irgendwo sehe.
Und ich jeden zweiten Samstag die Augen offen halten, ob sie hier irgendwo
ja, am Tegernsee rumeiern.
Genau. Super.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank fürs Dasein.
Vielen Dank.
Männer, schlaft gut und jetzt Prost, hoch die Tassen, ne?
Bis dahin.
Ja, dann tut der Tag nicht so weh, wenn man sich jetzt noch einen scheppert.
Zum Wohl.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.